Herzlich willkommen bei Generation H oder Generation Hotelier mit Sef Rosenberg und Alex Obertop. Es wow. Ist der Wahnsinn. Und Sef, begeistert, ne?
Ja, ich merke, dass du nicht so viel zu tun hast. Du hast viel Zeit zum Spielen. Und wahrscheinlich warst du in deinem Studio und hast die Musik noch dazu gemacht. Alles gut.
Genau.
David, altes Haus. Irgendwie bist du zu Hause? Hast du alle deine
alles weggeschmissen? Ich habe alle Möbel aufgestellt, damit das richtig voll aussieht.
Wow, das ist ja. Ja, der Trend geht wirklich zum zweiten Buch, David. Aber schön, dass du dabei bist. Herzlich willkommen.
Danke. Ja, liebe Freunde von Generation Hotelier, wir haben Sendung Nummer 55 und heute begrüßen wir von der Ostsee David Deppenau. David Deppenau ist schon seit fast 11 Jahren am Weißerhäusen Strand als Geschäftsführer und auch schon seit 14 Jahren Vorstandsmitglied des HDV. Und heute nimmt er uns mal ein bisschen an die Ostsee und sind wir mal gespannt, was da so geht oder halt nicht. David, herzlich willkommen.
Dankeschön für das Willkommen. Danke für die Einführung. Alex, auf deine Frage hin, was geht im Moment? Immer noch nicht viel.
Ja, es ist alles traurig, aber wir wollen natürlich auch ein bisschen nach vorne schauen und wir haben im Vorgespräch auch schon ein bisschen was besprochen. Ne, du sagtest gerade irgendwas, ne, hab mit einem Architekten zu tun gehabt und was macht er denn architektenmäßig? Aber hol uns auch alle mal ab, der Weißenhäuser Strand, was beinhaltet das alles? Hotel, Ferienhäuser und. Weil vielleicht kennt der ein oder andere es noch nicht und möchte aber für den Sommer buchen.
Also, du hattest im Vorgespräch gesagt, wir haben eine Stunde Zeit, deswegen eine komplette Einführung Weißenhäuser Strand wird schwierig. Ich gebe dir mal ein paar oder bei euch ein paar Eckdaten, dann könnt ihr euch das ausmalen, aber von den reinen Facts. Wir haben 100 Hektar Grund, wir haben 500 Mitarbeiter, wir laufen in der AGZ Umsatzranking unter den Einzelkämpfern meistens in den Top 3 mit. Das ist ein riesen Spielfeld, angefangen von 3,5 Kilometer Strand vor der Haustür, von 1200 Wohneinheiten. Also wir rechnen nicht in Betten oder in einzelnen Zimmern, weil wir eben auch 2, 3, 4 Raum-Apartments zur Vermietung haben. Einer großen Schwimmbadlandschaft mit 1,1 Hektar insgesamt, gerade letztes Jahr auch ein Wellenbad erweitert. Ein großes Indoor-Spielland, das Abenteuer-Dschungelland, auch auf 0,75 Hektar. Jede Einrichtung hat 500.000 Besucher im Jahr. Die Anlage als solche mit den Übernachtungen macht fast 900.000 Übernachtungen in einem normalen Jahr vor Corona. Das gibt so ein bisschen die Dimensionen und dass wir da natürlich vom Bogen, Pfeil und Bogen schießen über den Surflehrer, über Streichelzoo, über Minigolfanlage, Fahrradverleih, 3D-Kino, alles Mögliche drin haben. Würde den Rahmen sprengen, alle Details aufzuzählen, aber wenn man hier eine Woche ist, wird es einem nicht langweilig und wir haben viele Gäste und viele Kinder, die nach einer Woche sagen, wir haben noch lange nicht alles gesehen, wir müssen bald wiederkommen.
Also mega. Ich bin schon beeindruckt mit 900.000 Übernachtungen, sensationell, Wahnsinn. Also das ist für ein Hotelier schon eine Hausnummer.
Ja, ja. Ist es in jedem Fall und ein ganz erstauntes Gesicht macht auch mal der Oberbürgermeister meiner Heimatstadt Karlsruhe auf der ITB, da saß ich neben ihm und er guckte.
Extra die Farbe, ne? KSC heute.
KSC ja. Ole Ole.
Die Schleimer, aber ist okay.
Hertha mal weggepflegt, aber KSC und Hertha haben eine
alte Farbe. Ich bin kein Hertha-Fan.
Ist kein Hertha? Dann bist du raus, Zef.
Naja, BVB, wollen wir nicht mit dir drüber sprechen, ne?
Ich glaube, wir sind ein bisschen höher als die Hertha und der KSC. Also mal schön ruhig sein. Ja. Weiter. Schön, dich zu hören. Das ist viel interessanter als das. Dieser Holländer, weißt du? Es ist wirklich. Hallo, apropos, hallo Alex. Schön, dich auch hier zu sehen.
Landgefährliche Untiefen, wenn wir im Fußballbereich.
Wir lassen das mal lieber. Alles gut.
Der Karlsruher Bürgermeister, der guckt dann ganz erstaunt, denn Karlsruhe, meine Heimatstadt, macht gerade mal ein bisschen über 1 Million Übernachtungen. Also das muss man sich von den Dimensionen mal vor Augen halten, dass wir alleine fast so viel wie eine mittelgroße deutsche Stadt an Übernachtung gehen. Das ist schon eine Aussage für sich. Ja.
Ja. Seit wann gibt es das Hotel oder diese ganze Anlage, diese Übernachtungsanlage?
Genau, viele unserer Kollegen reden und denken immer in Hotel und wir sind natürlich auch hier Generation Hotelier. Wir sind deutlich mehr als nur ein Hotel. Wir sind ein ganzer Ferien- und Freizeitpark. Wir kommen aus dem Bereich Ferienpark, also sprich Übernachtung, und 1973 wurde das Ganze hier eröffnet. Und seitdem hat man relativ zügig erkannt, dass an der Ostsee Erfolge nur mit wettersicheren Einrichtungen erzielt werden können. Deswegen hat man schnell ein kleines Schwimmbad dazu gebaut, das über die Jahre und Jahrzehnte immer erweitert, wie zuletzt letztes Jahr durch das Wellenbad, das wir nochmal da dran gesetzt haben. Und eben das besagte Dschungelland und andere Indoor-Sachen, sodass wir uns jetzt mit großen Schritten auf das 50. Jubiläum, auf den 50. Geburtstag in 2 Jahren zu bewegen.
Wow, deshalb. Und wie viele Mitarbeiter habt ihr?
Wir selber haben 500 Mitarbeiter. Wenn man es ganz sauber rechnet, muss man nochmal 120, 140 von den Fremdreinigungsfirmen dazu zählen. Wir haben 4 Fremdreinigungsfirmen auf dem Gelände, die diese 1200 Einheiten zu viert aufgeteilt bewältigen.
Und wir wissen ja, wie es mit der Personalsituation aussieht. Und ich weiß, dass wir mit Fair Job Hotels einige Programme auffahren, um Mitarbeiter zu besorgen, sage ich jetzt mal. Weil die Region, wo das Weißenhäuser Strand ist, ist ja nicht so dick besiedelt, wo ganz viele Hotelier oder Hotelfachmitarbeiter und so weiter, Fachkräfte sich tummeln.
Ja, wie macht ihr das? Das ist richtig. Jetzt mag gerade Zef oder auch du, Alex, in den Großstädten sagen, in der Großstadt ist es auch nicht einfach. In der Großstadt hat man aber zumindest in der Peripherie noch ein bisschen günstigen Wohnraum. Und wenn sie eine halbe Stunde oder Stunde fahren müssen, bei uns ist hier vom Wohnraum mal angefangen, alles vermietet, was 4 Wände und ein Dach hat, weil es halt eine Hochferiengegend ist. Und die Lage ist es natürlich auch. Da musst du junge Leute erstmal motivieren, hinzukommen, denn hier werden abends die Bürgersteige hochgeklappt und die nächste Stadt, die auch wirklich so heißt, hat 12.000 Einwohner und glaube ich, eine Kneipe. Also das muss man wollen. Man hat hier aber großartige andere Möglichkeiten. Man hat hier einen hohen Freizeit- und Lebenswert. Die Mitarbeiter können alle Einrichtungen kostenlos besuchen, auch die Fitnesseinrichtungen, auch die Wellnesseinrichtungen, haben den Strand vor der Tür. Das heißt, wer hier auf Work-Life-Balance Wert legt, kann hier super, super leben. Mit diesen Argumenten finden wir unsere Mitarbeiter. Du hast es selber gesagt, es ist eine relativ strukturschwache Gegend. Das heißt, Leute, die von hier kommen und hier bleiben wollen, die haben wir auch. Mhm. Und dann sind wir schon seit Jahren, ganz streng gerechnet, seit 8, 9 Jahren wirklich massiv international auch am Akquirieren, haben über eigene Drähte eine Dependance, wenn man das so nennen möchte, in Rumänien aufgebaut. Da haben wir mittlerweile 140 Mitarbeiter her, haben aus Spanien 40, mittlerweile 10, 12 aus Indonesien, 10, 12 aus Tunesien. Also wir haben mittlerweile einen Mix von knapp 30 Nationen bei uns unterm Dach vereint.
Wow, Wahnsinn. Wie viel habt ihr bei euch in der Anlage? Oder
wir haben ein Restaurant bei uns in der Anlage und wir machen anders als Wettbewerber, zum Beispiel die mit diesem berühmten Glasdach über dem Wasser, machen wir alles selber. Wir haben nichts outgesourced, sondern haben auf allem die Hand drauf und bewirtschaften alles selber. Und gerade im Bereich der Gastronomien kann man sich vorstellen, das ist zunehmend durch die eben angesprochene Personalsituation eine Herausforderung. Aber wir haben den größten Spaß daran, es selbst zu machen, weil man einfach den Durchgriff auf die Qualitäten hat, reaktionsschnell ist und da, wenn man es so in der Synergie macht, eben auch Ergebnisse mitnehmen kann.
Ja. Wie saisonal ist es? Du hast ja gesagt, wetterfest muss alles schon sein, aber natürlich wird es eine Saisonalität geben. Wie saisonal ist es? Wie schwach ist es im Winter? Oder geht es einigermaßen? Normalerweise? Sprechen wir mal außerhalb der Pandemie.
Ja, Das ist die eine Grundlage. Natürlich, mit Pandemie geht erstmal gar nichts. Außerhalb der Pandemie musst du unterscheiden zwischen die Ostsee im Allgemeinen, sprich Hotels, und wir als ein Ferienpark mit diesen wettersicheren Spaßeinrichtungen. Die Ostsee ist sehr saisonal und sehr wetterfühlig, weil wir im Tageswechsel auch teilweise zweimal verschiedenes Wetter haben können. Mhm. Wir haben durch diese großen wettersicheren Spaßeinrichtungen einen Buchungsvorlauf von teilweise einem Jahr. Den Leuten ist es schlichtweg egal, welches Wetter es ist. Sie wissen, wenn sie hier sind, bei schönem Wetter können sie rausgehen, bei schlechtem Wetter sind sie drinnen, super versorgt. Mhm. Da bieten wir eben auch Kombi-Tickets an, die du für den ganzen Aufenthalt gleich mit buchen kannst. Und wir haben einen Buchungsverlauf von bis zu einem Jahr.
Oh, wow.
Und von der Saisonalität her, klar, brauchen wir nicht diskutieren. Januar mag im Stubaital super sein. An der Ostsee ist das weniger. Das ist auch unser schwächster Monat. Aber wir haben im Februar schon wieder eine Woche voll gebucht, weil da die Skandinavier runterkommen. Da, die haben Gott sei Dank zeitversetzte Urlaube teilweise, Ferien. Wir haben im Frühjahr und im Herbst über 10, 12 Jahre jetzt sehr erfolgreich Festivalkonzepte aufgesetzt bei uns in der Anlage. Kommt aus Südengland, wo das vor 20 Jahren erfunden worden ist, dass die komplette Anlage gemietet ist von einem Konzertveranstalter und Musik- oder Festivalgäste, die keine Lust auf matschige Stiefel haben, die keine Lust auf Gedränge und Geschiebe oder im Zelt schlafen haben, die können bei uns durch 8 verschiedene Genres mittlerweile, vom Heavy Metal über Gothic, über Schlager, über Jazz, Funk und Soul, können sich durch verschiedene Festivalwochen entschieben und haben dann abends eben die Chance, im Restaurant zu essen und im eigenen Bett zu schlafen und sich am nächsten Tag vielleicht massieren zu lassen oder eine Runde schwimmen zu gehen vor dem Konzert. Und das bringt uns ganzjährig eine relativ ausgeglichene Auslastung. Klar, mit einer Spitze im Juli, August, wenn die Hochsaison ist.
Mhm. Ja. Wir kennen uns ja auch schon 2, 3 Tage, lieber David. Genau, und was ich immer super fand, du sagst, also können wir uns mal sehen, nee, ich fliege nach China, ich muss einkaufen fahren. Also jetzt nicht einkaufen für deine Familie, das passiert so nebenbei, einkaufen fürs Hotel. Das heißt, wenn du was einkaufst, ist es ja nicht wie bei mir im Amano oder bei Alex, sag ich mal, kann auch bei Amazon können wir das einkaufen, du kaufst ja in Containergrößen ein. Wann hat sich das bei dir so ausgestellt, dass es mehr oder besser für dich lohnt, mal nach China zu fahren für einen X-Zeitraum, dann quasi die Container vollzupacken?
Na, Sepp, wie du es richtig sagst, es ist eine Frage der Größe und des Volumens. Es ist mir vor Jahren am Beispiel einer simplen Kaffeetasse mal klar geworden, die wir mit einem Extra-Logo, mit einem Brand hatten. Die wurden uns hier regional für 5, 6 Euro für eine normale Kaffeetasse angeboten mit Eigenlogo. Ich sagte, das kann doch nicht wahr sein. Und dann haben wir ein bisschen gegoogelt und geguckt. Und dann, das erste Mal bin ich, glaube ich, vor 5 Jahren mit einem Kollegen zusammen hingeflogen, der schon mal in China gearbeitet hat. So hatte ich ein bisschen eine Flankierung, weil es gibt gute Teile in China, wo kein Wort Englisch gesprochen wird. Da bist du dann wirklich aufgeschmissen. Mhm. Und dann sind wir nach Guangzhou auf die Canton Fair gegangen, die ja die, glaube ich, weltgrößte Messe ist. Unglaublich, was da an Volumen abgeht. Da musst du sehr konzentriert deine Einkaufszettel geschrieben haben, dass du in den Tagen da auch durchkommst. Du bist, abends hilft auch keine Massage mehr, da bist du fertig. Aber es lohnt sich, weil man eben den Zwischenhandel ausschaltet. Und es lohnt sich aber auch nur, wenn es komplette Container sind. Wenn du anfängst, Teile in Container zu kaufen, dann brauchst du wieder den Handling vor Ort, der diese Waren einsammelt, in Container packt und dann verschifft. Es lohnt sich bei uns ganz klar, alles mal 1200, also 1200 Vermieteinheiten. Da brauchst du 1200 mal Tellerset, Pfannen, Matratzen, alles mal 1200. Und da kriegst du dann leicht die Container voll. So Pi mal Daumen ist jede Reise ungefähr eine Ersparnis von 100.000 Euro. Was man hat im Vergleich zu hier. Und dann hast du ein paar Mark Spesen für Flug und Hotel. Die sind gleichgerechnet. Also das sind riesen Vorteile. Ja. Und wenn man die Produzenten in China, Indien dort dann mal hat und kennt, dann können die dir auch Sachen machen. Also bis hin zur Hüpfburg, die du denen mit dem Edding schnell aufmalst, dann machen die den Hüpfburg individuell konfiguriert.
Mhm. Aber jetzt hängst du gerade fest, lieber David.
Bitte? Nee, bei mir nicht. Bei mir nicht.
Nochmal. Dann warten wir mal kurz bis...
Ich glaube, der Alex, der hängt gerade. Der
merkt, oder ich bin es sogar.
Du bist es. So, Aber David, wir reden mal ein bisschen weiter, bis der Holländer es schafft, seine Wi-Fi wieder hinzubekommen. Sehr schön, das ist auch endlich mal weg. Das ist immer so eine Tortur mit Alex. Nein, da ist er ja schon wieder. Das ging aber
Ja.
schnell. Schade.
Sorry.
Alles gut, schön, dass du wieder da bist. Aber es ist schon sehr, sehr spannend, wie das bei euch so läuft, finde ich. Also mal hinzufahren, da denkst du immer, das muss ja enorm viel Geld kosten, hinzufahren, die Übernachtung. Aber wenn du am Ende des Tages sagst, du sparst 100.000 Euro pro Fahrt, ist natürlich eine Unsumme von Geld. Und ich finde das schon super und ja, Chapeau dafür. Und
Und
auch.
man darf sich kein falsches Bild machen. Von hier abstrakt nach China geschaut, denkt man immer, oh, Qualitäten und Umwelt und sonst was. Die sind da auf dem neuesten Stand. Ich meine, du kannst bei uns hier auch in der Gammelbutze einkaufen und schlechte Qualität kriegen. Und drüben gibt es genauso gut und schlechte Lieferanten. Die zeigen dir ihre Produktionsstandorte, die bringen dir jedes Zertifikat. Und auch nicht selbst gedruckt, sondern wir haben da drüben noch nicht einmal jetzt in 5 Jahren schlechte Erfahrungen gemacht, bis dahin, dass du die Beträge teilweise vor Kasse überweisen musst. Da hast du am Anfang schon ein mulmiges Gefühl, aber andererseits muss der uns genauso vertrauen. Ja, du kannst ja sonst containerweise Ware bestellen, der schickt sie über den Ozean und sieht mich nie wieder. Also das ist Vertrauen gegen Vertrauen, das wurde noch nie enttäuscht.
Cool.
Mitarbeitermäßig 400 Mitarbeiter, nee, 500 Mitarbeiter und das in der jetzigen Zeit. Was machen die alle? Ne, du hast ja im Vorgespräch auch gesagt, es wird jetzt auch renoviert, es wird immer gearbeitet, es wird immer investiert. Hast du wie bei Martin Kirsch die Mitarbeiter auch zum Wendestreichen aktiviert oder wie sieht es bei euch aus?
Ja, wäre schön, wenn es so einfach wäre. Wir haben in Teilen, also wenn wir jetzt vom Umfunktionieren sprechen, die Auszubildenden teilweise umfunktioniert, weil wir alle wissen, dass man die Auszubildenden so gut wie nicht in Kurzarbeit schicken kann. Wenn du aber jetzt den Laden ganz zu hast, musst du sie irgendwie sinnvoll beschäftigen. Und da haben wir dann schon teilweise Instandhaltungsaufgaben genommen, die halt betriebswirtschaftlich auch notwendig sind. Alle anderen sind meistens in ihren Aufgaben verblieben. Wir haben jetzt ein eigenes Testzentrum eingerichtet. Das ist so ein bisschen die Chance gewesen, aus dem eigenen Gewerk auszubrechen. Von den 500 Mitarbeitern sind 90% nach wie vor, weil wir ja seit 2. November zu sind, in Kurzarbeit. Zu 100%. Und wir haben ungefähr 50 Mitarbeiter noch da, also 10% für die Technik, für den Wachdienst, für das Marketing, für die Buchungsabteilung, die Geschäftsleitung, das Rechnungswesen. Wir haben ein kleines Kontingent an Buchungen von der Bundeswehr und von der Bundespolizei, die systemrelevant sind. Da musst du ein bisschen Housekeeping da haben, ein bisschen Gastronomie, also von allem ein Rumpfaufgebot, sage ich mal. Und auch so ein Schwimmbad, 1,1 Hektar Wasserlandschaft. Wir haben im Hotel nochmal eine kleinere Schwimmbadlandschaft. Da musst du jeden Tag die Techniker da haben, da musst du deine Chlorwerte im Blick haben, da musst du die Technik, das sind komplexe Technikeinheiten, die darfst du nicht gerade liegen lassen, sonst hast du, wenn du wieder hochfährst, Schrott und das wäre teuer. Deswegen lieber das Geld jetzt in die Hand nehmen, die Leute da haben.
Das mit der Bundeswehr oder der Polizei, das ist für einige Hotels doch ein gutes Geschäft. Ich habe einen Kollege von mir, der hat auch für eine Woche, glaube ich, die Polizei gehabt. Überall, wo nichts passiert ist, aber der war voll ausgebucht und auch mit Essen und Trinken. Das wollten die natürlich auch haben. Also teilweise ist es schon ein wirklich, also in Anführungszeichen, lukratives Geschäft für diese. Hallo, na, ist da noch jemand da?
Ja, die Milke taucht wieder auf.
Ja, das ist doch eine Süße. Und ich finde das auch schon bemerkenswert. Wie sieht denn du bist ja ein Optimist, David, so wie ich dich kennengelernt habe. Na ja, gut, du warst mal
Das
ein
war vor
Optimist, sagen wir mal
Corona.
so. Okay, gut. Wie sieht denn deine Geschäftsprognose in Schleswig-Holstein? Weil ihr habt ja einen Ministerpräsident, der doch anders denkt als andere Ministerpräsidenten, schon ein bisschen mit Öffnungen und bla bla bla. Wie siehst du das in 11 Monate?
Also, erstmal danke. Optimist bin ich grundsätzlich, ja. Bei Corona habe ich auch gelernt, demütiger zu werden. Meine Lehre aus den letzten ein Vierteljahren ist, es kommt anders, als wir es uns alle vorstellen. Das ist rückblickend jetzt an vielen Stationen im letzten Jahr klar geworden. Man hat immer gehofft, und es kam anders. Das Hoffen haben wir uns abgewöhnt und leben das auch im Geschäft so. Wir beteiligen uns nicht an Spekulationen. Wir müssen abwarten, was die nächste Verordnung bringt. Die aktuelle läuft bis zum 9. Mai aus. Und danach schauen wir mal. Ich glaube nicht, dass es am 10. Mai weitergeht. Insofern müssen wir geduldig warten. Wir wären parat. Wir könnten, ich sag mal, mit einer Frist von 1, 2 Tagen, müssten noch ein paar Eier, ein paar Salatköpfe und 3 Stück Salami bestellen und dann könnte es losgehen. Der Rest ist startklar.
Okay.
Da brauchen wir nicht lange. Da sind wir sehr agil. Aber erst muss die Verordnung kommen und ich sehe sie noch nicht. Und wenn ich mir die heute Nachrichten angucke, jeden Abend, dann habe ich auch nicht die Hoffnung, dass es die nächsten 10, 14 Tage anders wird.
Ich finde, Alex, ich lasse dich sofort.
Alles gut.
Ich finde, was wirklich, wenn ich Tagesschau oder ZDF heute sehe, das ist eine deprimierende Veranstaltung. Du siehst, alles, was mit Corona zu tun hat, das ist nur 95% negativ. Mhm. Es ist nicht mal ein Ansatz von positiver Nachricht. Auch wenn, wenn der Trend leicht runtergeht, da sagen die, es ist nur, sind nur 100 weniger als im Vorjahr. Und aber wenn es dann 100, es sind, guck, es ist 100 mehr, so von der Betonung 100 mehr, im Grunde stagnieren wir. Wenn wir es mal ganz ehrlich sehen, das sagen ja auch andere, wir stagnieren jetzt seit 2, 3 Wochen. Der Wieler von der vom RKI hat gesagt, wir über die dritte Welle, die ist gar nicht mal so schlimm, wie viele es befürchtet haben. Mhm. Es wurden gestern 1 Million Leute geimpft. Das ist mega viel. Das ist mehr als 1% der Bevölkerung. Also es geht ja ein bisschen voran und ich merke das auch in Berlin. Ich hoffe auch du in Hamburg, lieber Alex. Das ist so ein bisschen, die Leute wollen schon mehr
in
reisen.
In die richtige Richtung.
Ja, absolut. Es ist nicht mehr dieses Negative. Es gibt natürlich Hoteliers, die auf irgendwie hohe Raten in irgendeinem Segment bleiben, weil die denken, dass die Leute jetzt auch mehr Geld bezahlen. Das tun sie definitiv nicht. Mhm. Aber ich glaube, diese positive Stimmung in den Medien, das ist wirklich eine, die ist gar nicht vorhanden. Und das ärgert mich enorm, wenn du Land siehst.
Sef, du weißt, wie Journalismus funktioniert. Also entweder muss es Sex sein oder es muss Krawall sein, wissen wir ja. Also nur mit starken Schlagzeilen. Und wenn du stinke Stimmung machst, dann kriegst du, dann machst du Alarm und dann kriegst du Zuschauer. Mit Hoffnung und Malerei kommen die auch nicht voran. Insofern.
Das weiß ich nicht.
Ich habe die Hoffnung nicht, ich sehe sie nicht. Sonst würden sie sagen, okay, wir schaffen ab dem 10. Mai, wenn es jetzt mit diesen Riesenimpfschritten vorangeht, warum gibt es dann keine Regelungen für Geimpfte? Die sollen erst zum Ende Mai kommen. Warum das? Es gibt genug, die Anfang Mai schon fertig sind.
Ich bin ja auch dafür, dass es eine Regelung gibt für Geimpfte. Musste aber auch ehrlicherweise sagen, mit 10% zweifach Geimpfte, wenn es überhaupt so hoch kommt, ist es natürlich relativ wenig. Ich würde sagen, ab 20%, dass du sagst, dass die Leute, das ist dann auch ein bisschen fairer. So war es, glaube ich, auch in Israel. Ab 30%, lass dich darüber diskutieren.
Sef, also fair würde ich jetzt mal zurückweisen. Wir reden ja nicht davon, dass die Leute Sonderrechte kriegen, sondern dass sie Grundrechte zurückkriegen, die sie davor weggenommen gekriegt haben. Und das gehört ab dem 1%. Also wir können nicht so sagen, noch die ersten 10-20% verzichten wir noch freiwillig weiter.
Nein, Grundrechte sollen schon zurückkommen, David.
Ja, gibt das ist ja, nicht,
ja ist das nicht. Sag ich, die sollen ja schon zurückkommen. Da bin ich ja auch dafür. Auch, dass du ins Geschäft gehen kannst, dass die Geschäfte sowas. Aber es gibt so wie, dass die Restaurants, sag ich mal, geöffnet werden. Ich bin ja für Restaurants. Wenn Amano hat Restaurants, hat Bars. Ja. Und wir wollen das ja, dass es geöffnet wird. Und wir sehen ja auch, dass der Bedarf da ist, dass die Leute rausgehen. Also es ist so, ich denke, so eine Zwischenlösung. Anyway, wir sind ja auf der gleichen Linie. Es ist ja nicht, dass wir jetzt groß unterschieden. Ich glaube, die Politik gibt uns keine Hoffnung. Und ich glaube, dass die Hotellerie schon an sich viel erreicht hat gegenüber anderen Branchen. Das sehen nicht alle Leute oder alle Vereine, die Verbände, die mitarbeiten. Aber ich glaube, ich bin schon der Meinung, dass wir es positiver so Pfingsten, Late Pfingsten, sage ich das mal so, dass es halbwegs wieder losgehen kann. Also da bin ich schon der Meinung, dass es so geht.
Aber loslegen kann. Guck, was die anderen Länder machen um uns drum rum.
Ja.
Holland macht auf.
Und bei welcher Inzidenz? 200.
Ja, weil die wissen, dass der Lockdown nicht den richtigen Effekt hatte. Und deshalb sagen die, kein Lockdown mehr. und schauen uns das dann an. Weil der Lockdown war nicht so effektiv. Und in Deutschland ist er ja auch zum Teil nicht so effektiv.
Also diese Schiere zielen auf nur einen Wert, nämlich den Inzidenzwert. Das ist keine Lösung. Das sollte die Politik irgendwann auch mal kapieren. Aber wir Deutschen lieben ja Ordnung und Zahlen und gehorchen ja dann auch ganz brav. Also das finde ich schwierig. Ihr hattet vorhin noch unser Bundesland als Sonderlösung angesprochen. Jein. Also man hört zumindest andauernd in den Ankündigungen vor den Ministerpräsidentenkonferenzen, dass man sich vehement zur Wehr setzt und dass man notfalls einen Sonderweg geht. Die Musik habe ich jetzt schon dreimal gehört. Das wurde jedes Mal in den Sitzungen kassiert und jedes Mal ging man mit eingezogenem Hut nach Hause. Also ich kenne keine Sonderwege, die wir in Schleswig-Holstein machen. Und wenn wir jetzt vielleicht 2, 3 Modellregionen haben, ich habe in anderen Bundesländern davor auch schon, also auch das kein Sonderweg. Ich meine längst, Zef, dass wir zumindest dieses Kontaktarme oder Abstandsurlauben möglich machen sollten. Wir haben es in der Branche letztes Jahr bewiesen. Urlaub und Restaurantbesuche mit Abstand, mit den teuer eingerichteten Konzepten geht ohne Gesundheitsschäden. Ja. Deswegen sollten wir auf jeden Fall Ferienwohnungen wieder komplett erlauben. Warum sind Zweitwohnungen erlaubt, aber Ferienwohnungen nicht? Also
da haben wir die. Naja, ich glaube, ich bin da auch bei dir. Ich glaube, dieser Inzidenzwert, den die Bundesregierung genommen hat, dann ändert den auf 35, dann bei Schulen bei 165. Morgen steht jemand auf und sagt 111,3. Ich denke, das ist so ein, das sollte so ein Dreier-Inzidenz sein, sag ich mal. Einmal der Inzidenzwert, einmal vielleicht Intensivbettenanteil oder Belegung und dann R-Wert und dann hast du den vierten Wert, den in Israel genommen haben. Der ist nicht unwesentlich. Die positiv getesteten, also prozentual, du kannst es ja heute mit den so vielen Testzentren, die du hast, sagen, okay, wir haben 5, 10, 50%, jetzt mal so, ich weiß es nicht, positiv getesteten. Wenn du diese 4 Werte nimmst, dann weißt du auch ungefähr, okay, du kannst öffnen, kannst nicht öffnen. Holland hat mit 200 Inzidenzwert geöffnet, weil, das war gestern in den Nachrichten, ob das stimmt oder nicht, ich weiß es nicht, kannst du besser beurteilen, Alex, der Druck von der Straße war so hoch, dass die öffnen müssen. Österreich öffnet ab 15. Mai, more or less, wenn ich mich nicht ganz irre. England öffnet ab 15. Ach, Mai.
Die sitzen ja schon in dem
Pass. Aber drinnen. England öffnet die Hotels. Ja. Okay. Also wir haben jetzt vorgestern mit einem Kollegen in England gesprochen, die öffnen die Hotels am 15. Österreich jetzt auch, 15. oder sind schon geöffnet. Das erhöht natürlich den Druck auf die Deutschen, weil, und was das Wichtigste ist, und dann bin ich auch für eine Minute ruhig, wenn du nach Mallorca fährst, die Inzidenzzahlen in Mallorca sind nicht gestiegen. Das ist ganz, ist bei 20, 30 geblieben, sei es 35, aber die sind nicht auf die hunderte Inzidenz. Und ich glaube, das ist, was am meisten wehtut, dass die in Deutschland so darauf achten, obwohl die Hotels, seh mal den Rolf Selige Steinhoff. Ein Musterhotel, sage ich jetzt mal, ja, wir haben das alle, ja, aber ein Musterhotel von der ersten Stunde, wie Hygienemaßnahmen eingehalten werden, er hat das der Ministerpräsidentin gezeigt und trotzdem scheren die sich einen Teufel, wie das ist. Und, und das RKI schreibt ja selbst, dass Hotels keine Spreader-Gegner sind.
Ja, aber Zef, da muss ich dir an der Stelle vorhin, wo du sagst, unsere Branche hat schon viel erreicht, doch ein Stückchen weit widersprechen. Du führst dich gerade selber ad absurdum. Wir alle oder die allermeisten waren Musterknaben. Wir haben alles ganz brav umgesetzt. Wir haben Plexiglasscheiben wie die Doofen gekauft. Wir haben die Tische rausgetragen. Wir haben weiß Gott was gemacht. Und das RKI hat es geschrieben.
Widerspreche ich dir wirklich. Die Hotelbranche hat mehr erreicht als alle anderen Branchen in Deutschland. Nein. Mehr als die Auto. Nein. Doch, nein. Das ist nachweislich. Kann ich dir gerne rüberschicken. Nein. Doch, das ist die Autobranche.
Ich komme nicht mit dem Dehoga-Zettel. Nein.
Ich komme nicht mit dem Dehoga-Zettel, aber es ist so und die Autobranche hat nachweislich nicht so viel erreicht wie die Hotel- und Gastrobranche.
Haben die ein Produktionsverbot?
Bitte?
Die haben doch kein Produktionsverbot.
Nein, aber die Hilfen, die Branche bekommen hat, sind mehr Hilfen als die anderen. Du darfst jetzt nicht die TUI nehmen, die jetzt Das Das ist so,
stimmt
das
nicht.
ist, doch, das
Nein.
stimmt.
Und in anderen Branchen, wir reden ja erstmal nur von Hilfen, die Hilfen brauchen, weil sie zwangszu sind. Die anderen sind nicht zu. Die anderen dürfen aufmachen, dürfen Friseure aufmachen und weiß Gott was.
Ja, und die Hilfen ist
Aber,
ja nicht alles, was wir brauchen.
ja,
Wir brauchen eine
die Hilfen sind,
Öffnungsperspektive und
die
das
hauen
ist
mir die
unser Problem.
Grundkosten weg, Zeff,
Das
aber
mit
das
der
ist schon alles. Die anderen machen,
ja,
guck mal, was
mit
Daimler und BMW für Gewinne hat.
genau.
Ja, aber
Ja.
Moment, aber Moment, die Gewinne, die die gemacht haben, die sind auf, das ist ja eine Gaunergewinnschaft, was die gemacht haben. Sie haben ihre Mitarbeiter in Cook geschickt, haben dadurch dann auch eingespart, haben in China dann irgendwann verkauft. Diesen Bericht, den habe ich auch gelesen.
Die dürfen
Da bin ich,
produzieren. Den hättest du auch
bitte,
sagen müssen,
die
die
haben
Mitarbeiter
aber
dürfen
einen
nicht mehr
Grund,
ans Fließband.
widerspreche ich. Es ist nachweislich auch, dass Daimler, BMW sehr viel Geld eingespart, wirklich in Abermillionen, weil sie ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit geschickt haben und nicht bei so viel mehr Verkauf, weil in Europa haben sie nicht mehr verkauft. Sie haben in China verkauft, aber nicht in
Chef,
Amerika und nicht
das
in
ist aber
Europa.
Unternehmen
Aber das ist doch
mit
in Ordnung.
Freiheit. Aber
Das
Sie haben
ist,
kein Berufsverbot gekriegt wie
genau.
wir. Das ist
Nein, Sie
unser
haben
Chef,
kein
hätte
Berufsverbot.
sagen müssen,
Ja.
ihr dürft nicht mehr in die Produktion zahlen. Es darf kein Fahrzeug
Ja.
ausgeführt werden,
Ah.
weil ja ein Virus drin sein kann.
Ja, aber von den Hilfen, was nicht gut gekommen ist, was das Geld nicht angekommen ist, aber die Hilfen, die Überbrückungshilfe 1, 2 und 3, die beschlossen, ich sagte, das Geld ist da nicht angekommen, das ist eine ganz andere Geschichte, das ist auch nicht in Ordnung, das ist eine
Das kommt
Schweinerei.
auch dazu. Das kommt auch
Aber
dazu.
die Hilfen, die gekommen sind, die waren als erstes für unsere Branchen und nicht für andere Branchen, nicht mal die Einzelhändler,
Ja,
die auch
Chef,
mit sind, haben es
aber
auch nicht
wir
bekommen,
doktern
die
hier an Symptomen
Veranstaltungsindustrie haben
rum.
es auch nicht. Bitte?
Chef, wir doktern an Symptomen rum. Wir freuen uns jetzt ein bisschen über Hilfen, die noch nicht da sind. Aha, finde ich einen Fehler bei dem Satz. Ich fordere viel mehr. Wir hätten schon längst wieder aufgemacht werden
Das
müssen.
widerspricht keiner, aber es ist ja nicht nur,
Und
dass
den
wir nicht
Druck
irgendwie.
schaffen unsere Branchenvertreter leider nicht in Berlin zu platzieren. Wir
Ja,
werden
bitte, es
nicht
ist.
gehört. Und
Ja,
wenn ich
es
mir
hilft.
anschaue, dass wir dann mal einen leeren Topf vor den Reichstag stellen, mit dem Kochlöffel da rumkloppen ein bisschen oder die Bauern mit dem Trecker rumfahren, dann müssen wir mal schauen, wie es die machen, die erfolgreich ihr Business weitermachen durften. Ein Zetsche steht nicht vorm Brandenburger Tor mit seinem Daimler und hupt. Das kriegen wir gar nicht mit. Die haben ihren Einfluss und wir haben ihn nicht in unserer Branche.
Ja, aber das hat der Bosbach in einem unserer Gespräche, Alex, du warst auch dabei, das ist was ganz, ganz anderes, weil du hast bei der Autoindustrie, und das macht auch Sinn, was Bosbach uns damals erklärt hat, ich weiß nicht, ob du es noch in Erinnerung hast, Alex, du hast quasi drei oder vier Autofirmen mit, sage ich jetzt mal so, 500.000 Mitarbeiter, jetzt nochmal so, ich weiß
Ja.
jetzt nicht, wie das ist, das ist natürlich leichter, wenn vier Firmen, wenn vier Männer hingehen und sagen, wir haben das und das, wir wollen das und das, anstelle, dass du ein Dehoga
Jetzt
hast oder ein IHA. Ein Moment, ein Moment, ein
umsprechen.
Moment, ein Moment, ein Moment. Anstelle, dass du ein Dehoga hast, wo permanent auch von hinten geschossen wird, ich nenne das immer, wenn du im Tank drinnen gegen dich schießt, da weißt du ganz genau, dass die Kugel zu dir immer kommt. Und das haben wir uns auch teilweise selbst anzuschreiben, wenn jeder eigene Verein oder Verband sagt, er kann es besser machen, und da bringt es auch nicht. Ich denke schon, dass die Hoga im Prinzip vieles erreicht hat. Was sie nicht erreicht hat, ist, dass die Zahlungen nicht rausgekommen ist, und was sie auch nicht erreicht hat, und das ist definitiv, weil die Bundeskanzlerin ein taubes Ohr hat, ein definitiv taubes Ohr hat, und das weiß ich von vielen, die auch mit ihr Wissen gesprochen haben. Was die Hotellerie, sie spricht ja gar nicht mehr das Wort Hotellerie an. Also das ist ja wenn du das hörst, ist es schon ein Armutszeugnis, von der,
Die
das ist so.
dringen dort nicht vor. Und wenn der Dehoga glaubt, er wird gehört, wir hatten vor ein paar Wochen die Chance, mit den tourismuspolitischen Sprechern der vier großen Parteien zu sprechen, die sagen, unsere Branche, und zwar die gesamte Branche, der Tourismus, wird in Berlin als Kakophonie von 26 verschiedenen Verbänden gehört. Da ist der Dehoga nur so ein kleiner Hut unter 26 anderen, DAV etc. pp. Und wenn der Dehoga sich dann noch selber den Gefallen, Fragezeichen, tut, sich intern zu beschießen, kommt das bei raus. Dass die Bundeskanzlerin das Wort Hotellerie nicht mal in den Mund nimmt, ist bezeichnend. Dass Altmaier in internen Runden sagt, die Hotellerie kriegt gar nichts, die haben einen geilen Sommer gehabt, zeigt, wie wenig Ahnung da in Berlin ist, wie weit unsere Branche aufgestellt ist. Und nochmal, auf den Hilfen rumreiten, die Hilfen zu kriegen, das ist schon nur am Symptome rumdoktern. Wir müssen an die Ursachen. Die Ursachen heißen, wir müssten längst auf sein. Und das muss politisch
arbeiten. Lass uns arbeiten. Lass uns unser eigenes Geld verdienen.
Widerspreche ich auch gar nicht. Ich finde nur, dass wir, was ich meinte, ist nicht, dass es intern in der Hoga sehr geschossen wird. Das denke ich mal, das ist nicht so das große Problem. Ich glaube, das Problem ist, dass in der Branche zu sehr gegeneinander geschossen wird. Anstelle eine einheitliche, mehr einheitlich zu arbeiten, versucht jeder seine eigene Suppe zu kochen und denkt, jeder hat die besseren Kontakte nach Berlin oder zu dieser einen Partei oder zu der anderen Partei. Als wir mit dem, wie heißt der, Berreis gesprochen haben, der hat auch schöne Sprüche, dass er nicht...
aber Sprüche helfen uns nicht weiter.
Dass er nichts machen kann. Ist uns jetzt allen, glaube ich, auch bewusst, das ist das Problem, so wie ich das verstanden habe, auch wir haben auch mal mit Michi Buller gesprochen, die haben genau das gleiche Problem mit dem Tourismus, mit seinen Leuten, dass die das hörst du auch, wenn du auch was im Fernsehen gesagt wird, das Bundeskanzleramt ist wie ein Bunker. Die lassen keine Stimmung, es ist auch keine Entschuldigung, ich finde es schrecklich, was da passiert. Und ich finde auch die Kanzlerin, die hat vielleicht die erste Welle gut gemacht, aber die zweite und dritte Welle, das sind nur Hüftschüsse und Überlegungen, wie es wirklich zu machen sind, weil sie mehr auf Lauterbachs und solche Leute hören. Und ich denke aber trotzdem, wenn die Branche immer nur in sechs verschiedenen Stimmen spricht und versucht...
26.
Ich rede über die Hotellerie, nicht der Frauen ziehe ich dann nicht rein. Aber wir schon nicht. Wenn wir es, die Hotellerie und Gastronomie, es nicht schaffen...
Warum erheben die anderen die Stimme? Weil in Berlin nichts passiert. Und du sagst es ja selber, ein Bunker. Komisch, andere Leute haben den Code für die Hintereingangstür und kommen in den Bunker rein und wir erreichen. Und das haben wir nicht erreicht in unserer Branche bis jetzt.
Und das wird ja gerade erarbeitet und da würde ich auch gleich gerne auf das nächste Thema kommen, weil wir werden es in diesem Talk nicht lösen, aber da wird ja im Moment daran gearbeitet und das wurde ja auch, glaube ich, gestern schon verkündet, dass im Mai die Union der Wirtschaft gegründet wird und da freue ich mich sehr drauf, wo wirklich von A bis Z alle, die im Tourismus nah oder ein bisschen weiter weg, aber verbunden sind, die sich da vereinen und vor allem dann auch nicht nur eine Stimme kreieren, aber auch Lösungen aktivieren. Und da freue ich mich einfach riesig drauf, dass wir da zusammenkommen und dass es unter einem Hut dann alles gemacht wird und hoffentlich natürlich auch zusammen mit der DEHOGA als Teil davon und auch natürlich mit dem Hotelverband als Teil davon. Und dann können wir wirklich viel stärker und viel integrativer in die Politik einsteigen und auch wirklich mit den Entscheidern an die Lösungen basteln, aber vor allem auch Lösungen selber schon bringen. Aber so, wir gehen nochmal zurück zu den Mitarbeitern, weil die sind uns am Herz gewachsen und die wollen wir auch über viele, viele Jahre noch behalten. Wie kommunizierst du denn jetzt gerade, David, mit deinen Mitarbeitern, was gemacht wird, was getan wird und wie kriegst du in 2 Tagen das Team wieder aktiviert? Da bin ich auch ganz gespannt.
Also von hinten angefangen, wie wir es in 2 Tagen wieder aktiviert kriegen. Aktiviert kriegen wir sie, an den Start kriegen wir sie über eine dezentrale Verteilung der Organisation. Das heißt, wir haben zuerst mal 12 Abteilungsleiter, die wiederum Stellvertreter und die können per Handy sofort in die Mitarbeiter rein funken. Und die Regeln der Kurzarbeit besagen ja, dass man jederzeit sofort greifbar sein muss. Wir haben natürlich auch ein paar Mitarbeiter erlaubt, wegzufahren in ihre Heimatländer. Allerdings auch mit der Ansage, sie müssen reagieren und sofort auch zurückkommen. Und sollte es eine Quarantäne im Heimatland geben oder durch das Heimatland geben, dann ist es auf eigenes Risiko. Es ist also in jedermanns Entscheidung, sich von Ort oder vor Ort wegzubewegen oder nicht. Also ich bin guter Hoffnung, wenn es losgeht, sind alle da. Ob sie dann alle performen, großes Fragezeichen. Bei mir hat das super geklappt letzte Woche, als wir die Tagung bei dir hatten. Ich war aber auch die letzten Wochen beim einen oder anderen Kollegen in Deutschland unterwegs. Und mal unabhängig vom Kollegen ist mir da an der einen oder anderen Stelle schon Angst und Bange geworden, denn wenn nichts zu tun ist, sinkt die Spannung, die Grundspannung, man wird unkonzentriert und es sind da teilweise bei bekannten Kollegen Stockfehler passiert, die den Kollegen selber die Hände über den Kopf zusammenschlagen haben lassen. Und das erwarte ich eben auch bei uns. Die Leute haben wirklich in den letzten Monaten ein Stückchen weit die Facharbeit verlernt, muss man so sagen. kann man ihn auch nicht übel nehmen. Ich glaube, niemand von uns hat bis jetzt ein halbes Jahr ausgesetzt im Job. Das ist völliges Neuland. Noch schlimmer ist es für die Auszubildenden. Die haben wir vorhin ja schon mal angesprochen. Es gibt teilweise Betriebe, wo Kollegen berichten, dass die Auszubildenden, die im Herbst angefangen haben, noch nicht einen Tag gearbeitet haben. Das muss man sich auch mal vorstellen. Die sind jetzt ein halbes, bald dreiviertel Jahr in Ausbildung, haben nämlich einen Tag gearbeitet.
Ja.
Das sind schwierige Vorzeichen. Da gibt es auch keine Patentlösung. Ich bin trotzdem guter Hoffnung, dass wir die kurzfristig an den Start und auch ins Rollen kriegen. Denn wenn es losgeht, knallt es richtig. So, den ersten Teil der Frage musst du nochmal wiederholen.
Ich hätte gesagt, wie du mit den Mitarbeitern, wie du die aktivierst und kommunizierst.
Also ja. Kommunizieren, indem wir in regelmäßigen Abständen Informationen schreiben an die Mitarbeiter rausgeben, genauso wie wir das auch über unsere Homepage an unsere große Gästeschar machen, genauso wie wir unseren Eigentümerkreis, der ja auch breit gestreut ist, informieren in regelmäßigen Abständen. Das geht meistens über den Schriftweg. Die Abteilungsleiter kommen trotzdem alle 2-3 Wochen zusammen, um einfach die Basics auszutauschen. Meistens so, dass man sich 1-2 Tage nach der Ministerpräsidentenkonferenz trifft, um da auch die neuesten Infos zu eventuellen Veränderungen zu haben.
Mhm. Ja.
Wir haben ja immer so eine Standardfrage, wie das nennt sich die Corona-Revolution. Was nimmst du trotz allem Positives aus dieser Zeit mit für die Zukunft?
Für arbeitstechnisch, aber auch privat gerne.
Ja, beides, genau. Ja.
Genau. Also, privat habe ich gelernt, es kommt anders. Erstens kommt es anders, als zweitens, als du denkst. Das habe ich gerade im letzten Jahr gemerkt, dass es man in diesen Tagen wirklich schwer vorausschauen kann und einfach vorsichtiger agieren muss. Und auch mal, wenn man in die Welt schaut, wieder einmal dankbar sein muss, wie gut es uns in Deutschland geht. Bei allem Klagen, bei allem Schimpfen muss man ganz ehrlich sagen, wir dürfen Gott froh sein, dass wir in diesem Land leben, dass wir auch, ich bin bei der ZEF mit 2., 3. Welle, aber bis zur 1. Welle mit einer ordentlichen Regierung versorgt sind. Da schauen andere Länder auch neidisch drauf. Klar gibt es jeden Tag ein bisschen was zu mosern, aber unterm Strich habe ich auch gelernt, dass wir sehr, sehr dankbar sein können, dass wir hier sind und wie es uns geht. Beruflich, muss ich sagen, bin ich sehr, sehr stolz auf die Mitarbeiter, wie wir viele Situationen extrem flexibel, und wir waren davor schon kein müdes Schlachtroß, sondern davor schon agil, aber ich habe mich selbst gewundert, was wir teilweise in den letzten Wochen und Monaten, gerade weil es so anstrengend ist, gerade weil auch nicht viel außenrum los ist, also man ist im Winterschlaf so ein bisschen gefühlt und plötzlich muss man von heute auf morgen Dinge bewegen, die sonst Wochen und Monate brauchen. Wir haben in 7 Tagen den Antrag zur Modellregierung geschrieben, inklusive Konzepten und 4 Ämter unter den Hut gebracht. Das schaffst du sonst in 4 Wochen nicht. Wir haben eine Teststation in ein paar Tagen aus dem Boden gestampft, die jetzt läuft. Ja, die ganzen Anpassungen, die haben wir teilweise mit 3-4 Tagen Vorlauf gekriegt, wo du jetzt eine Plexiglaswand haben musst und so im letzten Jahr. Ich muss sagen, das habe ich gelernt. Wenn man so ein großer Laden ist, läuft man immer Gefahr, auch ein Stückchen weit stark zu sein oder zumindest auch aus organisatorischen Gründen eben in langsamerer Bewegung zu sein. Und das habe ich gelernt, das sind wir gar nicht. Da haben wir uns extrem an Corona angepasst, waren agil und das macht mich stolz.
Mhm. Das klingt super. Der ein oder andere hat angefangen zu joggen, zu laufen, Fahrrad zu fahren. Hat es dich auch irgendwie in die Laufschuhe gezogen? Oder eher nicht?
Ich finde, alleine ist mir das alles zu langsam, weder ins Fitnessstudio noch zu joggen noch sonst was. Ich habe immer meinen Altherrenfußball hier im Oldenburger Sportverein geliebt, einmal die Woche. Heute Mittag habe ich gerade wieder einen Kollegen getroffen. Wir fragen, wann es weitergeht. Da warte ich händeringend drauf. Also ich bin einer von denen, die Joggenschuhe weggelegt hat und hoffe, dass ich sie irgendwann wieder in die Hand nehmen darf.
Und was sind eure Pläne im Weißenhäuser Strand für nächstes Jahr, sage ich mal? Wollt ihr weiter ausbauen, renovieren, machen, tun?
Also grundsätzlich, Zef, machen wir das immer. Denn bei einer Gebäudestruktur, die jetzt bald 50 Jahre alt wird, 100 Hektar Fläche umfasst und 1200 Wohneinheiten beinhaltet, bist du nie fertig. Da fängst du vorne an, wenn du hinten fertig bist. Das heißt, wir sind jedes Jahr in Größenordnung von ungefähr 5 Millionen am Sanieren, was auch immer. Ob wir ein Restaurant bauen, ob wir Wohneinheiten sanieren, ob es normale Instandhaltungen sind hinter der Kulisse, die du nicht siehst, wie Dächer, Steigleitungen, Elektro, planen gerade ein neues Blockheizkraftwerk. Wir sind zum Beispiel, auch das der Größe geschuldet, komplett Selbstversorger. Wir haben eigenes BHKW, eigene Netzleitungen, sind EEG-Umlagen befreit und kaufen unser Gas an der Börse. Also sind da komplett selbstversorgt. Und auch diese Dinge werden weiter geplant. Wir planen im Moment wieder Fassaden- und Zimmersanierungen, haben jetzt gerade diese Woche abgeschlossen einen Restaurantumbau. Das heißt, deswegen auch die Gespräche mit dem Architekten, es wird einem nicht langweilig. Das ist die Planung auch fürs nächste Jahr, also weiterhin Zimmer an die Fassaden ranzugehen. Was man aber sagen kann, durch Corona werden wir unsere Modernisierungsgeschwindigkeit verlangsamen. Uns fehlt schlichtweg ein Jahr lang der Gewinn, der in großen Teilen immer reinvestiert worden ist. Und wenn kein Gewinn da ist, kann auch nichts investiert werden. Also es ist zwar Gott sei Dank nicht wie in anderen Betrieben ein Riesenverlust entstanden. Es ist aber so, dass wir mindestens ein Jahr verlieren im Modernisieren.
Ja. Okay. Ja. Und wie sieht das jetzt von den Möglichkeiten, von Freizeitmöglichkeiten? Ihr seid ja immer ein bisschen sehr innovativ mit neuen Ideen. Steht da was Neues an, was ihr bei euch im Weißen Russland auch neu implementieren wolltet oder werdet?
Ja, also das besprochene Restaurant, das hat für Deutschland in der Gastronomie Neuigkeiten. Wir haben ein American Diners, das ist keine Neuigkeit, aber im American Diners haben wir interaktive Tische. 6 Stück, aha, die ich vor 2-3 Jahren in der Ukraine eingekauft habe. Ganz pfiffige junge Erfinder. Also der komplette 4-Personen-Tisch ist ein interaktiver Touchscreen, wo du dann aber den Teller draufstellen kannst, essen kannst.
Ach, das habe ich gesehen, ja.
Vier einzelne Leute damit spielen, ja. Oder aber du ziehst es über den ganzen Tisch und kannst Airhockey spielen, aha, du kannst mit Bluetooth deine Urlaubsbilder drauf machen, du kannst dich mit Facebook verbinden, du kannst die Speisekarte auf dem Tisch lesen, Nachrichten gucken, malen, du kannst die Renner-Penner-Liste von der Speisekarte online sehen, du siehst also, welches Gericht ist wie oft gegangen. Du könntest, wenn wir nicht unsere dämlichen Finanzamt-Kompatibilitätsregeln hätten, auch aus dem Tisch raus bestellen. Das ist aber nicht möglich, weil diese Geräte aus der Ukraine nicht zertifiziert in Deutschland sind. Deswegen dürfen wir sie leider nicht live schalten fürs Bestellen, ja, aber alle anderen Funktionen gehen. Und das ist im Moment in Deutschland noch nicht auf dem Markt. Und ja, das ist eine Innovation.
Ja, ich glaube, da gehen wir mal hin, ne, Sef? Mal eine Runde beim Abendessen.
Wir sind erst nicht
das ist ja. Aber schön, dein Bild hängt richtig schön gerade, Sef.
Ja?
Ja,
okay.
Oder?
Nö.
Nee, hängt nicht.
Das ist okay, wieder bei dir.
Verbindung
das
wieder.
Ist wieder bei dir. Also ich bewege mich jetzt.
Und okay, so, hey, meine alles Verbindung.
Klar. Ja, es ist mir. Immer wieder du. Nee, das ist gut. okay. Sag mal, David, dein erster Urlaub nach dieser Krise, wo geht's hin?
Ja, Pläne habe ich viele. Letztes
Aber Jahr Wunsch, ich, Wunschort, sagen wir so.
Du, auch da, ich habe eben das Stichwort Bescheidenheit und Demut aufgeführt. Du weißt vielleicht aus den letzten Jahren, hast das immer ein bisschen verfolgt. Ich habe ja die letzten Jahre die Chance gehabt, so ein bisschen die Welt auch sehen zu dürfen. Und ist darauf angelegt, ein paar Länder zu sammeln. Ich habe dann schon mal 80 Stück zusammengekriegt bis jetzt. Und das Ziel wäre gewesen, weiterzugehen Richtung 90. So, das ist alles im Moment weit, weit weg. Ich sage dir ganz ehrlich, ich wäre dankbar, wenn schon mal wieder ein paar Tage Malle drin wären. Und wenn es nur in Alcudia oder sowas ein bisschen die Sonne tanken ist.
Okay.
Da wäre ich im Moment schon wohl dankbar. Verglichen mit dem, dass ich letztes Jahr zum 50. eine Weltreise vorhatte. Insofern Demut und Dankbarkeit auch hier.
Da hast du noch was nachzuholen dann.
Hast du schon eine Impfung bekommen?
Ja.
Beide oder bist du beide eins noch?
Eins, die zwei in 2 Wochen.
Ah, mega, das ist schön.
Ja. Und bei dir, Sef?
Nächste Woche fange ich an.
Ah, sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Bevor wir jetzt gleich zum Schluss kommen, weil wir sind schon 50 Minuten online, eine Frage zum Thema HDV. Du bist ja seit 14 Jahren, was Wahnsinn ist, Rekordhalter im Vorstand des HDV. Für die Hoteliers, die jetzt gerade zuschauen oder später in unserem Podcast auch zuhören, warum HDV und warum sollen die da Mitglied werden? Ne? Die, die es schon sind, wissen es schon, aber warum soll jemand Mitglied im HDV werden? Weil ich bin nämlich noch kein Mitglied im HDV, habe aber natürlich ein paar Freunde, die dabei sind.
Ja, und letzte Woche auch mündliche Zusage gegeben, glaube ich, wenn ich
Genau.
das so richtig erinnere. Das habe ich noch auf dem Schirm. Nein,
Absolut.
warum HDV, gerade in diesen Tagen merken wir, wie wichtig der Austausch unter Kollegen ist. Das Tipps geben, das persönliche und das vertrauensvolle Austauschen. Ja, dann ruft man untereinander an. Sepp, du weißt das auch von früher und sagt, Mensch, hör mal, habt ihr den Antrag gestellt oder mach das ja nicht oder ruf mal da an. Man hat eine über die Jahre gewachsene, sehr gute, vertrauensvolle Verbindung zu den Kollegen, mehr als nur so in der Branche. Und dadurch, dass der Verband so immer im Bereich von 150 ordentlichen und 50 fördernden Mitglieder ist, wird er auch nicht zu groß. Das heißt, er bleibt schon familiär von der Größe, man kennt sich untereinander. Und diese Quote von 3 zu 1 ist auch eines der ungeschriebenen Gesetze und das Erfolgsgeheimnis der HDV, dass wir eben auf 3 ordentliche Mitglieder maximal ein förderndes Mitglied aufnehmen, sodass für beide Seiten zufriedenstellende Verhältnisse herrschen. Die Ordentlichen werden nicht überrannt von den Fördernden und die Fördernden haben eben faire Chancen und einen gerechten Zugang zu 150 direkten Entscheidern. Also gerade in diesen Tagen macht eine Verbandszugehörigkeit und das ersetzt nicht den DEHOGA und das ersetzt auch nicht die IHA, das hat alles andere Ziele und Inhalte, kann ich es nur ans Herz legen. Und nicht, weil ich drin bin, wenn ich nicht drin wäre, würde ich reingehen.
Ja, großartig. Ja, wunderbar. Wir sind dann auch schon, oder sehr fast, hattest du noch eine schlaue Frage oder hast du noch
Nee,
ein Thema zum Diskutieren?
nein, ich habe viele Themen zu diskutieren, aber muss ja nicht alles hier öffentlich gemacht werden.
Nee.
Und ich denke mal, dafür kenne ich David genug, weil wir auch viele Themen haben, wo wir einstimmig auch beisammen sind. Und das ist auch okay, dass wir diskutieren, auch in so einer Sendung, dass es nicht alles
Absolut. Nein,
Friede,
absolut.
Freude, Eierkuchen sind, auch wenn
Nein.
du es sehr gut wieder wegmoderiert hast, was sehr schön ist. Aber nein, nein, ich freue mich sehr damit, dass wir heute gesprochen haben miteinander und oder noch immer sprechen. Weil es wirklich auch wichtig ist, einen direkten Dialog zu machen. Und ich glaube, ich bleibe auch dabei, dass wir eine Einheit bilden sollten, um noch mehr Power zu haben. Weil es ist eben, ich glaube, das Problem in Deutschland ist, dass der Tourismus generell, sag ich mal, generell der Tourismus, wird in Deutschland nicht ernst genommen.
Ja.
Und das hat nichts mit jetzt zu tun oder mit gestern. Das ist so, das wird mit, ja, wir haben ja den Tourismus.
Ja.
Und es wird vergessen auch, wie viele Mitarbeiter
Millionen.
dranhängen, Millionen von
Ja.
Mitarbeitern.
Ja.
Es wird auch, das haben wir mehrmals, lieber Alex, in diesem Talk auch besprochen, die mentalen Probleme, die in unserer Branche auch geschehen sind, -30% Mitarbeiter verloren, die weggegangen sind aus der Branche, weil die Politik unfähig ist, definitiv unfähig ist, Perspektive zu geben, wobei ich bei der Einzelhandel hat auch keine Perspektive. Wie viele Einzelhändler sind kaputt gegangen? Wie viele Veranstalter oder
Ja.
Veranstaltungen, wie viele sind da kaputt gegangen? Das darf man auch nicht vergessen. Also wir sind ja nicht so die Einzigen, die im Stich gelassen worden sind.
Ja,
Und das ist
wobei
eben
der
ganz gefährlich.
Einzelhandel nur begrenzt, ich sage mal, vergleichbar ist, denn wir haben kein Amazon, das Leute woanders übernachten lässt, weil man es online machen kann. Online
Ja,
kannst du nicht
aber
übernachten. Ich glaube, der Einzelhandel ist in vielen Stellen auch kaputt gegangen, weil einfach so mächtige Online-Konkurrenz plötzlich
naja.
entstanden ist.
Ja, aber es ist, die haben
Und
aber
sowieso
die.
nicht mit der Zeit gegangen wurde, ne?
Ja,
Also
aber
die hätten
das
ja schon
merken wir in
längst.
unserer Branche ja auch. Wer davor schon wackelig war, ist jetzt halt umgefallen.
Ja, wobei das, da bin ich, da, ja, das in, es gibt ja die zwei, drei Hotels und ich hatte letztens auch mit einer, ich war in einem Talk, da war eine ehemalige Top-Gastronomin dabei, die jetzt im Europaparlament ist, die direkt am Anfang Insolvenz angemeldet hat, aber das kann mir auch keiner sagen, dass es wegen Corona war, das war schon vorher, wie auch andere, aber es gibt auch viele Einzelhändler, mein Schwager ist auch Einzelhändler und die leiden wirklich, das ist, und die leiden auch über diese ganzen Internetportale, und
Klar, weil sie
aber
Konkurrenz haben, aber die haben wir nicht. Also, ich würde mal gerne noch drei Forderungen platzieren, die ich schon mal an anderer Stelle platziert habe. Was man, einer der wenigen Dinge von Amerika, die man sich da wirklich abgucken kann, ist keep it simple. Ja? Und meine oder unsere Forderungen in der Branche an die Politik sollten die 3 M sein. Ihr habt es vorhin eben gesagt, der Tourismus hat nicht den Stellenwert. Andere Länder haben einen Minister für Tourismus. Wir haben ja mittlerweile einen Staatssekretär, der zwar noch drei andere Aufgaben hat, aber ich meine, unsere mittelfristig wird man das nicht hinkriegen, aber die kurzfristig wird man es hinkriegen, aber die mittelfristige Forderung muss klar sein: Deutschland braucht einen Tourismusminister. Das erste M. Das zweite M: Mehrwertsteuer. Die Mehrwertsteuer muss dauerhaft unten bleiben, auch gerade im Wettbewerb zu den anderen Ländern außenrum. Und das dritte: Mitarbeiter. Es war ein Bärendienst, den uns die Politik erwiesen hat, indem sie die Positivliste der Mängelberufe abgeschafft hat. In die haben wir es auch nicht geschafft, weil sie die Saisonalität nicht ausgerechnet haben. Jetzt haben wir sie nicht mehr. Jetzt kriegt jeder die Mitarbeiter aus dem Ausland, die einen in Deutschland gleichwertigen Bildungsabschluss haben. So, Deutschland ist führendes Land in Ausbildungsqualität weltweit. Unterm Strich kriegen wir aus keinem anderen Land der Welt einen Ausgelernten zu uns her. Das sind Riesenprobleme und hier muss die Politik Lösungen aufzeigen, wie wir an Mitarbeiter kommen in der Situation. Also diese drei M, Minister, Mehrwertsteuer, Mitarbeiter, muss unsere große Forderung an die Politik sein.
Ja, da haben wir doch ein Schlusswort, oder, Alex?
Ein tolles Schlusswort. Und ich glaube, das gibt uns auch ein Bild für die Zukunft, wo wir alle dran arbeiten können und dann auch positiv zu bleiben. Weil das werden wir trotzdem, trotz unserer kleinen Schwankungen hier und da.
Müssen wir.
Klar. Alles gut. Ja.
Und also, wenn ich noch ein drittes Buch kriege, stelle ich es zu dem zweiten da hinten hin. Ich verspreche es dir.
Ich schicke dir was. Ich guck mal, ob ich. Ja, wenn ich ein doppeltes habe, dann schicke ich es dir auch.
Ich bin die Woche umgezogen, deswegen ist noch nicht alles eingeräumt. Alles gut.
Alles gut.
Okay. Wunderbar. Ganz lieben Dank. Bleib noch kurz online und gehen wir jetzt mal offline. Danke und bis nächste Woche. Nächste Woche Donnerstag, 17 Uhr.
Danke,
bis dann.
Ciao.
Ciao.
Ciao.